Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher. Dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für neues Bauen. Heute hören Sie Günter Brooks, Gesamtvertriebsleiter bei Schlüter Systems, und Oliver Hartmann, Geschäftsführer von Kleusberg.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira. Der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zum Podcast Neues Bauen, zum Thema temporäres Bauen. Bauen wir immer noch zu viel für die Ewigkeit? Und ich freue mich sehr, dazu zu diskutieren mit Herrn Günter Brooks, Vertriebsleitung bei Schlüter Systems. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und ebenso mit Herrn Oliver Hartmann, Geschäftsführer bei Kleusberg GmbH, führendem Spezialisten für modulares Bauen in Deutschland.
Schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Ebenso. Wir beginnen doch gleich mal damit, wir haben die KI gefragt, wenn wir die Herren Brooks und Hartmann einladen zum Interview, zum Thema temporäres Bauen, welche Fragen sollte man sinnvollerweise stellen? Und die erste Frage lautet natürlich, was verstehen Sie überhaupt unter temporärem Bauen? Wo beginnt es und wo endet es? Herr Brooks.
Gut, ich meine, häufig liegen ja die Antworten der Zukunft in der Vergangenheit und ein Blick nach hinten sei ja hier auch mal erlaubt. Ich denke jetzt mal so an die Nachkriegszeit, wo ja auch eine besondere Form des temporären Bauens auch gefordert wurde. Früher hieß das Galoppbauen. Ich selber bin auch noch in so einer Wohnung, in so einem Einfamilienhaus groß geworden. Also ich denke mal, schnell Wohnraum erstellen, sicher und einfach vor allen Dingen, so dass man eben halt auch die Leute unter das Dach bekommt.
Und Herr Hartmann, wie lautet Ihre Definition von temporärem Bauen?
Also temporäres Bauen ist in meinem Verständnis tatsächlich ein Bauen, was nicht für die Ewigkeit gedacht ist, so wie wir es in Deutschland ja seit Ewigkeiten tatsächlich schon machen. Wir bauen immer Häuser für 100 Jahre. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Verhältnisse ändern sich, Familienstrukturen ändern sich. Wir müssen, glaube ich, über andere Modelle nachdenken. Gebäude, die vielleicht nicht unbedingt 100 Jahre stehen, sondern vielleicht Gebäude, die nur 10 Jahre oder 20 Jahre stehen. Man kann ganz gut das am Beispiel eines Kindergartens, der in einem Neubaugebiet gebaut wird, darstellen. Im Neubaugebiet ziehen natürlich junge Familien ein. Kinder brauchen Kindergarten, der wird gebaut mit der Errichtung des Neubaugebiets. So, die Kinder wachsen, dann gehen die irgendwann in die Schule und dann steht der Kindergarten leer. So, jetzt sollte man eine Möglichkeit schaffen, diesen Kindergarten nach Möglichkeit eben nicht leer stehen zu lassen, sondern so zu konzipieren, dass ich ihn versetzen kann später an einen anderen Ort, wo er auch gebraucht wird. Nachhaltiger kann man das Ganze, glaube ich, nicht angehen.
Und es ist auch kein Wunder, dass Sie gerade solchen Kindergarten als Beispiel erwähnen, denn Ihr Familienunternehmen mit über 1000 Mitarbeitenden hat sich von der klassischen Containervermietung ja zum, laut KI, Innovationstreiber für moderne Gebäudelösungen entwickelt, zum Beispiel von Schulen über Verwaltungsgebäude bis hin zu Gesundheitseinrichtungen.
Ja, das ist korrekt. Wir kommen ursprünglich vom klassischen Containerbau, den betreiben wir auch heute noch. Allerdings haben wir in den letzten 25 Jahren eine Sparte des sogenannten modularen Bauens aufgebaut, die mit dem Container tatsächlich gar nichts mehr zu tun hat. Es ist nur so, dass das Gebäude, um das es geht, und das kann ein Kindergarten sein, das kann eine Schule, es kann aber auch ein Krankenhaus oder Labor sein, bauen wir eben aus einzelnen großen Bauteilen, 3D-Bauteilen, die wir in unseren Fabriken vorfertigen, zusammen, bringen das Ganze auf die Baustelle. Diese Räume sind schon vorgefertigt, ist die Haustechnik schon zum Teil eingebaut, Nasszellen schon fertig, Bodenbeläge, fügen das Ganze dann zu einem kompletten Gebäude zusammen und haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze irgendwann, nicht bei jedem Gebäude, aber wenn wir es vorher wissen, dass das der Plan ist, das Ganze auch wieder auseinanderzunehmen und mit relativ wenig Verlust an einen anderen Ort zu transportieren und dort mit derselben Nutzung oder einer ähnlichen oder anderen Nutzung wieder aufzubauen.
Wir machen weiter mit Frage Nummer 2. Warum denken wir beim Bauen immer noch so stark an für die Ewigkeit, Herr Brooks?
Ich glaube, das hat also auch mit den Generationen, die heute also in der Lage sind, noch zu bauen, zu tun. Diese alte Formel Grundbuch statt Sparbuch hängt ja auch noch in uns. Und für uns ist ja natürlich auch ein Gebäude, konventionell errichtet, Stein auf Stein, noch was Solides. Wir laufen durch alte Städte, die Gebäude von 400, 500 Jahren haben. Das vermittelt uns das Gefühl, also wenn ich einmal was baue, baue ich es für die Ewigkeit. Das ist ein Umdenkungsprozess für notwendig, wenn man das wirklich will. Und ich denke, das könnte einer der Gründe sein, dass wir also allein von der Psychologie her meinen, ich investiere jetzt hier 500.000 oder 300.000 Euro, je nachdem, was ich gerade baue. Ich denke jetzt in erster Linie auch an den Einfamilienhausbau und selbst auch an den Mehrfamilienhausbau, wo man sagt, ich möchte jetzt für meine Familie etwas Substanzielles noch hinterlassen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte. Und ich denke, da ist auch die Wurzel zu sehen, auch das Umdenken, wenn wir heute über modulares, serielles Bauen nachdenken. Der Kollege sagte gerade, also ich würde das jetzt mal nicht überwerten, aber über Tiny Häuser zu sprechen ja auch, die ja auch in den Konzepten durchaus nachhaltig sind. Trotzdem glaube ich, dass serielles und modulares Bauen auch nicht die Komplettlösung ist. Wir haben eine ganze Menge Häuser im Bestand. Wir haben individuelle Bauherren, die vielleicht so denken, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, und die aber auch eben halt den Customizing-Effekt auch sehen und sagen, ich möchte eben halt in sehr komfortablen, individuellen Räumen leben. Also ganz wegzudenken ist das nicht, aber für einen gewissen Teil und im Anbetracht der 1,2 Millionen Wohnungen, die wir ja brauchen, gibt es auch gar keine andere Möglichkeit für uns, als jetzt Konzepte, neue Konzepte, die Sie auch angesprochen haben, schnell auf die Bahn zu bringen, einfach zu bauen, schnell zu bauen, ob die dann Tiny-Häuser heißen, Containerbauweise, ob es dann Mehrfamilienhaus soll, sein Rahmenbauweise ist oder was auch immer, ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass wir eben halt sehr, sehr schnell das hinkriegen und ob das dann für die Ewigkeit gedacht ist, ist im Wesentlichen abhängig von den Investitionskosten, die ich damit verbinde.
Also klar, ich höre raus, klarer Verfechter von temporären Bauen, auch modulares Bauen, wir kommen dazu noch. Davor noch kurz, Herr Hartmann. Der Spruch für die Ewigkeit, woher rührt er?
Naja, ich glaube, wir werden in dieses Thema auch von den Regularien reingepresst letzten Endes. Ja. Die ganze Baugesetzgebung, so wie sie aufgebaut ist, die ist eben aufgebaut für die Ewigkeit. Über Statik sprechen, über Abdichtungssysteme. Es geht in Deutschland immer darum, sich abzusichern, so will ich es mal sagen, was sich in allen Regularien wiederfindet. Und da ist wenig Platz für Dinge, die vielleicht eben nicht diese 100 Jahre halten müssen, sondern wo es vielleicht, muss ich mal Gedanken drüber machen würde, vielleicht reicht es nur, wenn das Gebäude, und jetzt nehme ich mal ein Krankenhausgebäude, wenn wir das jetzt so konzipieren, dass es 100 Jahre hält, das machen wir, das ist aber in 15 bis 20 Jahren muss es sowieso zurückgebaut werden, weil es vom Brandschutz her, von all diesen Dingen, von den Bewegungsflächen nicht mehr up to date ist. Warum konzipieren wir es denn vorher für 100 Jahre? Ja? Und geben eine Menge Geld dafür aus. Letzten Endes auch. Also ich glaube, man muss da auch in eine neue Richtung denken und muss sich überlegen, reicht es vielleicht, wenn das Gebäude nur 30 Jahre steht? Und müssen denn die Anforderungen dann so hoch sein? Alle DIN-Normen müssen erfüllt werden. Also es gibt ja einen sehr schönen Ansatz, das Thema DIN-Normen ein bisschen zusammenzustreichen mit der Gebäudeklasse E, die sich ja mittlerweile, was schon gesprochen hat, woran gearbeitet wird. Eine Initiative der Bayerischen Architektenkammer hier wird von sehr vielen Bauschaffenden tatsächlich unterstützt. Da geht es ja schon so ein bisschen in diese Richtung, wir fahren die Standards wieder etwas runter und vielleicht kann man dann auch sagen, naja, dann muss es keine 100 Jahre, sondern nur noch 40 halten. Das ist ein Thema, dem man sich widmen muss, aber es macht keinen Sinn, solange die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben sind. Und da ist die Politik letzten Endes gefragt, da sind aber auch wir alle am Bau Beteiligten gefragt, das ganze Thema nach vorne zu treiben.
Auf die Rahmenbedingungen kommen wir gleich noch. Zum Thema Stichwort Innovationen. Ich habe Sie schon vorgestellt, Innovationstreiber für moderne Gebäudelösungen. Wenn man Schlüter Systems auch googelt, kommt man relativ schnell auch auf den Satz, hat die Baubranche mit innovativen Lösungen für fließende Natursteintechnik revolutioniert. Also sie stehen beide schon mal im Netz für Innovation. Jetzt ist die Frage, welche Innovation benötigt eigentlich das temporäre Bauen?
Gut, auch da ist ja immer die Ausgangsphase die gleiche. Als Sie gerade sagten, ein Gebäude für 30.000 oder für 100.000 Euro. Am Ende soll es ja ein Investment sein. Und wenn ich jetzt also bereit bin zu investieren, muss ich also auch, ob ich 30.000 investiere oder 100.000 investiere, spüren, dass ich das also auch wirklich als Investment und nicht als Kosten in irgendeiner Form dann sehe. Und wir zum Beispiel sind ja nun Hersteller von innovativen, auch richtungsweisenden Systemen. Und ich denke mal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben halt hier auch einen Set-Gedanken hat, dass man sagt, so okay, wir arbeiten hier mit nachhaltigen Systemen, aber die auch wirklich einfach zu applizieren sind. Und wir bauen das so auf, heute so auf, wenn ich jetzt an unseren, zum Beispiel an unsere Wand- und Bodenheizung denke, ein sehr, sehr nachhaltiges System mit 1 Zentimeter Rohrüberdeckung, was also schon jeder sofort nachvollziehen kann, dass ich hier eine schnelle Aufheizung habe. Wir brauchen weniger Sand, weniger Zement. Wir haben nachweislich 10% Energieeinsparung. Und das alles sind natürlich jetzt auch Argumente, die ja darauf einzahlen, was wir jetzt was wir jetzt auch gerade hier vor uns sehen. Also Set-Gedanke, Customizing, das sind alles Dinge, die jetzt also von uns auch erwartet werden. Da gibt es eben halt ganz, ganz viele Materialien auch, die wir da anbieten.
Okay, also ganz klar bei Ihnen, bei Schlüter Systems, Herr Hartmann, bei Ihnen.
Naja, die Innovation liegt alleine schon in der Art und Weise, wie wir bauen. Wir bauen nämlich nicht klassisch, sondern wir produzieren. Und ich glaube, letzten Endes müssen wir in der Bauwirtschaft auch weiter in diese Richtung denken. Die Produktivitätssteigerung, um da ein paar Zahlen einfach nochmal zu nennen, die aber, glaube ich, fast jedem in der Branche bewusst sind, es macht es trotzdem letzten Endes nicht besser. Produktionssteigerung in den letzten 30 Jahren im Bausektor lag bei 3%, knapp 3,5%. So, schauen wir in die Automobilindustrie, stehen da 37%. So, jetzt wundert man sich, warum sind die Baupreise so hoch, warum funktionieren die Baustellen nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss neu denken. Wir nehmen jetzt Anleihen im Prinzip da, wo zum Beispiel die Automobilindustrie schon unterwegs ist. Wir produzieren ein Gebäude letzten Endes in einer Fließfertigung in unseren Werken und haben da natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch viel effektiver und produktiver unterwegs zu sein mit Mitarbeitern. Jeder weiß es, wie schwer es ist, Mitarbeiter für die Baustelle zu finden. Da tun wir uns wesentlich leichter, die Handwerker im Winter in die geheizte Halle zu bekommen. Und die können da ihre Arbeit erledigen, als wenn sie auf der kalten, zugigen Baustelle arbeiten müssen. Also ganz viele Dinge, Qualitätskontrollen wesentlich besser im Werk, in der Fliesenfertigung abzubilden, als wenn es auf der Baustelle irgendwo ist. Wir reduzieren vor Ort und wenn ich in einem Kontext baue, vielleicht in der Uniklinik, wenn wir irgendwo ein Bettenhaus bauen, dann sind wir ungefähr 50% schneller als der konventionelle Bau. Und es gibt bei uns nicht viel Dreck, es gibt nicht viel Lärm, was Sie in so einem Kontext auch nicht gebrauchen können. Also wir sind sehr schnell hoch vorgefertigt auf der Baustelle und können eine gute Qualität liefern. Ich glaube, das ist schon eine Menge Innovation. Wir versuchen uns jeden Tag da noch zu verbessern. Da ist auch noch eine Menge zu tun. Aber so unser Grundprinzip ist schon das Produzieren und nicht das Bauen, wie man es klassisch denkt.
Und da war gleich angeschlossen, was sind denn die größten technischen Herausforderungen dann beim temporären Bauen?
Also die größten technischen Herausforderungen für uns liegen in der Logistik. Wir bauen mit sehr großen Bauteilen, die wie gesagt ganze Räume enthalten. Einheiten, die bis zu 22 Meter lang sind, 4,50 Meter breit und 4 Meter hoch. Die müssen sie halt von unserer Fabrik letzten Endes auch auf die Baustelle bekommen. Das ist das eine, die da hinzubekommen und dann auch noch zu montieren. So, und wir sind in Deutschland unterwegs und da gibt es 16 Bundesländer. Und wenn wir mit den Modulen durch 3 Bundesländer fahren, müssen sie 3 Anträge stellen. Die Behörden müssen das 3-mal genehmigen. Dann muss die Polizei noch dabei sein und zum Teil begleiten. Und da liegen eher die großen Herausforderungen. Ich sage mal technisch, wir machen das seit 77 Jahren.
Also die Anforderungen, die Bundespolitik, dazu kommen wir am Ende noch. Stichwort Föderalismus. Okay. Also Sie haben gerade gesagt, aufgeführt vor allem logistische Herausforderungen.
Ja. Ja, vielleicht, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, also aus unserer Sicht. Insofern passt das ja sehr, sehr gut. Wir sind ja ein gutes Match.
Ja.
Sie produzieren ja Gebäude und wir sind ja eigentlich diejenigen, die es ausstatten. Und von daher haben wir auch da die Sichtweise ein bisschen verändert. Wir arbeiten ja sehr eng mit Handwerkernetzwerken zusammen. Wir stellen also Systemlösungen her, die aber erst durch die handwerkliche Tätigkeit zum System wird.
Genau.
Und da verändert sich sicherlich auch, dass wir also vorkonfektionierte ganze Einheiten zur Verfügung stellen. Und der Punkt, den Sie ansprachen, wird ja am Ende auch nicht reichen, weil so viel Produktion können wir ja gar nicht aufbauen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Units Sie jetzt in einem Jahr herstellen können, ob Mehrfamilien, ob es 20.000, 30.000 sind, ist es ja gemessen an dem, was wir brauchen, um auch den Bauboom, der ja da auf uns wartet, systematisierte Krise aus meiner Sicht, umzusetzen, wird es ja nicht reichen. Das heißt also, wir müssen ja da wirklich Hand in Hand arbeiten. Logistik ist ein Punkt, Planung ist ein Punkt. Also am Ende unter die politischen Rahmenbedingungen, die uns das alles erschweren, da kommen wir eben halt auf Quadratmeterpreise, die jenseits von 4.000 Euro liegen. Ja. Sie können es günstiger, aber das ist ja dann auch nicht der Anspruch. Also ich finde, beides ist wichtig. Und da bin ich jetzt noch nicht beim 3D-Druck. Ja, das ist ja auch noch eine wunderbare Geschichte. Also von daher, glaube ich, haben wir da noch eine gemeinsame Aufgabe vor uns. Aber die Politik ist da, glaube ich, als erstes gefordert.
Ja, wo Sie die Kapazitäten ansprechen, würde ich das gerne ergänzen. Also wir können 5.000 Quadratmeter die Woche bauen in unseren Werten. Das ist bei Maximalauslastung, ist das möglich, wenn wir es hochfahren.
250.000 im Jahr, ja. Okay.
Eine letzte Frage, bevor wir tatsächlich zu politischen Wünschen kommen Ihrerseits oder Wünschen an die Politik. Sie haben schon angesprochen, Herr Brooks, Thema Kostenbilanz, Geschäftsmodelle, Customizing haben Sie genannt. Also temporäres Bauen, Geschäftsmodelle, was möchten Sie noch ergänzen
vielleicht? Temporäres Bauen, Geschäftsmodelle. Naja, ich würde mir so das Thema, was ich eingangs schon erwähnt habe, würde mir wünschen, dass vielleicht auch gerade die öffentliche Hand, wenn wir über Kindergärten oder Schulen sprechen, sich Gedanken darüber machen, ob ein Gebäude tatsächlich letzten Endes temporär da sein kann und ob man schon von vornherein den Planern die Aufgabe mitgibt, konzipiert doch bitte das Gebäude so, dass wir es ein zweites Mal nutzen können, vielleicht aus einer Schule ein Bürogebäude am Ende machen oder Ähnliches, um auch dem Nachhaltigkeitsgedanken, dem wir alle verpflichtet sind, Genüge zu tun an der Stelle.
Ich darf jetzt natürlich gerne die KI zitieren, die hat die Frage nochmal neu interpretiert. Die hat gesagt, Herr Hartmann wird wahrscheinlich Folgendes antworten. Wenn es um Kostenbilanz und Geschäftsmodelle geht, wird Herr Hartmann sagen, die Investitionskosten sind oft niedriger als beim konventionellen Bau. Dazu kommen neue Modelle wie Miete oder Leasing, die mehr Flexibilität bieten. Viele Kunden schätzen diese Planungssicherheit.
Da will ich jetzt der KI, wer bin ich auch, dass ich der KI widersprechen würde. Das ist mit Sicherheit auch so, dass es unterschiedliche Geschäftsmodelle da auch in Zukunft geben kann. Zum Teil bieten wir die auch schon in etwas abgespeckter Form schon die Möglichkeit, ein Gebäude tatsächlich über eine gewisse Zeit nur zu mieten. Tatsächlich jetzt ein Gebäude, was nichts mit dem Mietcontainer zu tun hat, sondern ein standfestes Gebäude. Also grundsätzlich hat die KI da nicht Unrecht.
Jetzt gucken wir uns natürlich auch an, was die KI vorschlagen würde, was Herr Brooks antwortet. Die Gesamtkostenrechnung muss auch die Flexibilität einbeziehen. Wenn Gebäude sich einfach umnutzen lassen, steigt ihr wirtschaftlicher Wert.
Das ist ja nun auch eine sehr dehnbare Aussage. Also ich persönlich denke mal, auch da vielleicht mal, wir haben heute Häuser, die sind 70 Jahre alt. Die entsprechen natürlich nicht mehr den Anforderungen, die wir heute brauchen. Also es ist leicht zu sagen, wir reißen die ab, weil das Grundstück ist mehr wert als alles, was draufsteht. Und dann kaufen wir bei Ihnen ein schickes Haus und das soll dann wieder 30 oder 50 Jahre halten. Bevor man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, glaube ich weiß aber nicht, ob wir die Zeit haben, ist erstmal wichtig, mit welchen Werkstoffen wollen wir das in Zukunft überhaupt alles leisten. Und da sehe ich nicht den Baustopp oder den Baustau, sondern da sehe ich den Innovationsstau, weil wir müssen uns heute, wenn wir heute was Neues entwickeln, zunächst mal Gedanken machen über Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit, Bezahlbarkeit. Diese ganzen Dinge, die vorher notwendig werden, um in ein Projekt hineinzugehen, sind so aufwendig geworden, ja, dass du schon 2,5 Jahre für die Planung brauchst, bevor du überhaupt den ersten Strich machst. Wie soll denn das alles aussehen? Also ich glaube, wir haben auf vielen, vielen Bereichen viel zu tun. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man ein bisschen Druck hat. Und der wird ja immer mehr. Und dann bewegen wir uns auch vielleicht ein bisschen schneller.
Und wir erhöhen jetzt nochmal den Druck, und zwar nicht auf Sie beide, sondern tatsächlich auf die neue Bundesregierung. Die letzte Frage, was wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung, Herr Hartmann?
Also die alte Bundesregierung oder die noch
schön,
im
schön,
Amt befindliche...
Kurz und knapp zu antworten mit der alten Bundesregierung. Jetzt bin ich gespannt, wie Sie hier
Also die alte Bundesregierung ist ja viel gescholten im Moment. Aber man kann an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch mal eine Lanze für sie brechen. Gerade tatsächlich aus unserer Sicht für das Bundesbauministerium, was schon im Koalitionsvertrag stehen hat oder reingeschrieben hat, dass das modulare und serielle Bauen gefördert werden soll. Und das waren nicht nur Lippenbekenntnisse an dieser Stelle, sondern es sind tatsächlich extrem viele Maßnahmen in dieser Zeit entstanden. Unter anderem der runde Tisch in Berlin zur Diskussion und Förderung des seriellen und modularen Bauens. Jetzt ist das Thema, kommt uns grundsätzlich natürlich sehr entgegen als Hersteller. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich will darauf hinaus, dass dort am Tisch das erste Mal, meiner Meinung nach, soweit ich, und ich bin seit fast 30 Jahren in der Baugeschichte unterwegs, am Tisch saßen die Behörden, die Politik, die Architektenverbände, die Bauindustrie und haben auf Augenhöhe miteinander über aktuelle Probleme diskutiert. Jeder durfte erklären, wo liegt denn mein Schmerz im Moment, wo liegt denn der andere Schmerz. Und dann hat man in regelmäßigen Runden 3, 4, 5 Mal im Jahr diskutiert in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, was kann man denn ändern. Und die Politik hat das tatsächlich mitgenommen und zum Teil Gebäudeklasse E ist unter anderem auch dort entstanden. Ja? Wichtige Dinge, die ins neue Vergaberecht rein sollten, was jetzt wahrscheinlich aufgrund der aktuellen politischen Situation nicht mehr umgesetzt wird, ist an vielen Stellen verbessert, modernisiert, umgeschrieben worden. Also, und ich würde mir von der neuen Bundesregierung... Also
Sie wünschen sich ja eigentlich Kontinuität
so ist
und
es.
Weitere Nahbarkeit. Ja?
So ist es, genau. Ich würde gerne, dass das ganze Thema fortgeführt wird und wir mal so aus dieser alten Denke, auch dieser Denke gegeneinander zu arbeiten. Das ist ja in der Baubranche einfach auch sehr weit verbreitet. Die Planer gegen die Bauunternehmen und dann der Bauherr noch und dann wird hin und her geschrieben. Ich glaube, wir kommen aus dieser Situation alle nur gemeinsam letzten Endes heraus und dafür müssen wir aber miteinander diskutieren und dafür brauchen wir ein Format und das hat die Bundesregierung oder das Ministerium an der Stelle beschaffen und das ist hervorragend und wir hoffen, dass die neue Bundesregierung es fortführt.
Dann, danke schön, Herr Hartmann. Herr Brooks.
Ja, ich sehe das etwas differenzierter. Im Prinzip ist eigentlich, wenn man sich überlegt, dass also die Bauwirtschaft 30% des Bruttoinlandsproduktes realisiert, zum Vergleich vielleicht die Autoindustrie gerade mal 5%, dann ist, glaube ich, nicht jedem klar, wie viel da eigentlich dranhängt. Und persönlich ist mir eigentlich völlig egal, ob jetzt der Bundeskanzler Scholz oder Merz heißt oder wie auch immer. Ich wünsche mir schnelle, durchgängige Entscheidungen, mehrheitliche Entscheidungen, die also schon bei der NF 2024, 2025 beginnen. Das ganze Bauwerk und die ganzen Nomenklaturen, die blockieren uns doch total. Wenn also in Bayern die Begrüßungshöhe 120 Zentimeter sein darf, in Nordrhein-Westfalen 1 Meter und in Schleswig-Holstein 90 Zentimeter, dann haben wir das nächste Problem. Gebäudetyp E kann eine Antwort sein, aber auch nur dann, und das wissen Sie ja auch, wenn dann die Kommunen als letzte Instanz direktiv für die Umsetzung auch eintreten, was ja im Moment rechtlich gar nicht vorgesehen ist, sofern ich richtig informiert bin. Möglicherweise sehe ich es falsch. Also was ich mir wünsche, ist eine deutliche Reflexion auf Bauen. Ob jetzt Bauen im Bestand, ja, also wir haben das mal mit dem Motto beschrieben für uns, in Zukunft bauen. Also in die Zukunft bauen. Denn man darf auch nicht vergessen, den Aspekt haben wir jetzt ganz außer Acht gelassen. Wir haben einen akuten Fachkräftemangel in Deutschland. Und ohne handwerkliche Kraftleistung bei aller Vorfertigung werden wir das überhaupt gar nicht stemmen können. Und das Interessante, und dann bin ich auch dann durch, was mir also am Herzen liegt, ist also die gesellschaftliche Wahrnehmung des Handwerkers. Ja, wir müssen da ganz andere Impulse setzen, denn die Leute, die eigentlich unsere Häuser bauen, können sie sich nicht leisten. Also deshalb.
Und Sie haben es auch angesprochen, dass Sie viel auch früher heute oder heute schon in einer anderen Podcast-Folge, dass eigentlich die Baubranche nochmal so wachgeküsst oder liebgeküsst werden sollte.
Das wünsche ich mir, dass es einen positiven Impuls gibt. Das Volumen ist ja da, die Perspektive ist ja gut. Verstehe ich auch nicht, habe ich auch noch nicht erlebt in den ganzen Lebensjahren, dass da so eine Blockade entsteht. Ich kann es gar nicht erklären.
Ja, ich glaube aber, wenn ich einhaken darf, ich habe eben das Thema Produktivität in der Baubranche angesprochen. Da muss man klar sagen, wir alle gemeinsam haben auch viele Jahre gepennt. Ja, und haben uns nicht wirklich weiterentwickelt. Ja, natürlich hat die Politik auch in der Vergangenheit viele schlechte Kompromisse gemacht, so will ich es mal ausdrücken, die uns jetzt nicht unbedingt zugute kamen. Aber ich habe auch wenig Innovationen in den letzten Jahren in der Baubranche. Vereinzelt gab es gute Unternehmen, die Ideen hatten, aber in Gänze habe ich nicht gesehen, dass die Baubranche aus sich heraus die Kurve bekommen hat, hat gesagt, so jetzt gibt es die Möglichkeit, hier noch effektiver unterwegs zu sein letzten Endes und sich Gedanken über Standardisierung zu machen und all diese Dinge, die in diesem Kontext wichtig sind.
Und glauben Sie denn, dass die Baubranche in der Lage ist, selber da rauszukommen oder ist dieser externe Impuls notwendig?
Naja, wenn ich jetzt mal so die letzten 20, 30 Jahre anschaue, dann glaube ich es nicht. Warum sollte sich das ändern? Ja, jetzt
mit neuen
Diskussionen, ja. Mit Druck. Am Ende funktioniert es dann vielleicht auch nur mit Druck. Wenn Krise in der Branche herrscht und man muss, dann wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch innovativer und wir verbessern uns in Gänze. Das wäre natürlich der Wunsch.
Stimmt zu.
Ich meine, das ist jetzt ein eigenes Thema, da könnten wir einen neuen Podcast draus machen.
Dann mache ich es anders. Sie haben vollkommen recht, dann mache ich es anders. Allerletzter Satz, bitte ergänzen oder beantworten. Temporäres Bauen, bauen wir immer noch zu viel für die Ewigkeit? Ja, nein? Herr Hartmann?
Ja.
Ein entschiedenes Ja?
Damit das jetzt auch richtig schön spannend wird, sage ich nein.
Hoffen wir auf Konsistenz. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen beiden.
Ja, danke Ihnen auch. Ja.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr vielen Dank. Danke.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.